Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. So, wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Post Game. Spitzenspiele und Kellerduelle, darüber wollen wir heute sprechen. Und wir, das sind wie immer ich, euer Stacki und aber vor allem unser Robert aus München. Grüß dich, Robert.
Servus, Stacki, grüß dich.
Ja, Robert, wir wollen heute ein bisschen genauer auf das Kurzzeit-Live-Spiel eingehen. Da gab es eine große Überraschung in einem der Spitzenspiele, der MAP Riesen Ludwigsburg gegen den FC Bayern Basketball. Es gab aber noch ein spitzenigeres Spitzenspiel, nämlich Alba Berlin gegen die Telekom Baskets. Auch da hat sich richtig so nach Spitzenspiel auch angefühlt. Und später werden wir dann etwas ausführlicher über Heidelberg sprechen. Da haben wir heute einen tollen Gast uns eingeladen, der da mit dabei ist. Später gibt es dann, wie ihr das kennt von uns, den Two-Minute-Drill, die Starting Five und die Tissot Overtime. Robert, Ludwigsburg gegen München, unsere beiden Heimatstädte gegeneinander. Die MHP-Riesen Ludwigsburg gewinnen das Ding, also nicht nur deutlich, sondern brutal deutlich. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, ich war schon ein Stück weit überrascht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Klar, wir haben es letzte Woche thematisiert, für die Bayern nach Ludwigsburg zu fahren, nach einem Euroleague-Doppelspieltag ist sicherlich nicht einfach, aber auch die Ludwigsburger ja unter der Woche aktiv gewesen, Verletzungssorgen, Justin Johnson noch gesperrt und dass da ein Sieg mit fast 30 Punkten, 96-68 rauskommt, am Ende, ich glaube, damit hätte niemand gerechnet. Also, dass Ludwigsburg vielleicht gewinnt, ja, aber in dieser Höhe, das, glaube ich, ist schon sehr überraschend.
Ja, mein Vater ist hingegangen zum Spiel und ich hatte noch davor gesagt, also mach dir keine Illusion, Ludwigsburg wird das Ding nicht gewinnen. Die sind viel zu tief in der Champions League drin, denn wenn wir die letzte Woche, ich glaube, die müssen wir beleuchten, um das zu verstehen, was da am Wochenende passiert ist. Ludwigsburg ist aktuell in den Play-Ins in der Basketball Champions League, spielt dort gegen Limoges, hat das erste Spiel zu Hause gewonnen, Spiel 2 in Limoges vergangene Woche richtig eine auf den Senkel bekommen. Und ist jetzt quasi mit einer dicken Krawatte zu dem Spiel gefahren, aber nicht ganz ausgeruht. Bei den Bayern andersrum, die haben 2 Spiele unter der Woche gespielt in der Euroleague, auch die nicht zufriedenstellend. Auch die hätten theoretisch mit einer dicken Krawatte kommen können, sind aber irgendwie ohne geladene Akkus gekommen.
Ja, also der Faktor Energie war mehr als greifbar, beziehungsweise bei den Bayern war die Energie nicht greifbar, weil sie war einfach nicht da, von der ersten Sekunde nicht da. Ich war während des Spiels gespannt, ob sie irgendwelche Reserven noch finden, weil oft ist es ja so, dass eine Mannschaft so ganz kraftlos ins Spiel reingeht. So war es ja auch bei den Bayern, 15-30 gleich der Rückstand nach dem ersten Viertel. Aber da kam dann auch nichts mehr. Auch das zweite Viertel dann 25-17 für die Riesen. Zur Halbzeit schon 23 Punkte vor, da war das Ding eigentlich gegessen und auch so ein Aufbäumen nach der Halbzeit war nicht zu beobachten. Also es war wieder ein ganz komischer Auftritt der Bayern, der schon auch wieder irgendwie Fragen aufwirft. Klar, sie haben verletzte Spieler, die Belastung ist hoch, aber sich in dem BBL-Spitzenspiel mit 28 Punkten dann doch nach Hause schicken zu lassen, das ist schon tough für die Bayern.
Ja, habe ich auch das Gefühl. Lass uns bei den Bayern bleiben, bevor wir dann auch noch über die Ludwigsburger sprechen. Was denkst du, was war bei den Bayern ausschlaggebend? Nils Giffey wurde ja nach dem Spiel gefragt. Der schien so ein bisschen ratlos. Der hat auch gemeint, also diese 5, ich glaube, es waren am Schluss nur 5 Assists, die sie überhaupt als Team gespielt haben. Ich schaue hier gerade nochmal kurz in die Statistik rein. 8 Assists waren es am Schluss, die Bayern gespielt haben. Völlig untypisch für ihr Spiel. Es hat im Zusammenspiel nicht funktioniert. Trotzdem sagt Nils Giffey, wir müssen am defensiven Ende anfangen.
Ja gut, wenn du 96 Punkte kassierst, ist es offensichtlich, ja, dass stimmt. die Defense nicht so funktioniert hat, wie sie funktionieren hätte sollen. Bei den Bayern finde ich es dennoch, wenn wir mal bei der Offensive bleiben, schon auffällig, dass sie in der aktuellen Phase der Saison sehr an ihrem Dreier hängen. Wenn der Dreier gut funktioniert, wie es am Dienstagabend der Fall war im Heimspiel gegen Baskonia, das war ja eine der besten Saisonleistungen, dann läuft das. Wenn es halt nicht läuft von außen, 4 von 22 jetzt in Ludwigsburg, dann fehlt ein bisschen so die Idee, hatte ich ein bisschen den Eindruck. Also Cassius Winston hat dann schon selbst gescored, aber ansonsten kein Spieler mit mehr als 2 Assists bei den Bayern. Und einer der 2 war Augustin Rubit, der 2 Assists hat, also ein Big Man. Also das war wirklich ein Auftritt der Bayern, der finde ich schon... Ich wiederhole mich, aber ein paar Fragen einfach aufwirkt. Wo ist diese Konstanz in den Leistungen? Also klar, man kann dieses Spiel verlieren, aber die Art und Weise und die Höhe, das ist, glaube ich, schon verwunderlich.
Genau, danach wollte ich jetzt noch fragen, was sind die Fragen, die diese Niederlage aufwerfen?
Ich frage mich, wo ist die Konstanz? Also ich fand die Bayern in den letzten Wochen eigentlich auf einem ganz guten Weg. Cassius Winston als Point Guard hat, glaube ich, schon immer mehr das Gefühl für das Spiel bekommen, wann er eben passen muss, wann er selbst scoren muss. Augustin Rubit war ist immer noch in sehr, sehr guter Form. Aber das war jetzt wieder so ein Einbruch, wie wir ihn auch beim Spiel bei Fenerbahce im dritten Viertel schon gesehen haben, wo dann einfach gar nichts geht. Also diese Konstanz fehlt den Bayern einfach. Und jetzt, ich glaube, das zeigt sich auch einfach beim Blick auf die Tabelle aktuell, Stacki. Die Bayern haben jetzt die 4. Niederlage kassiert und liegen jetzt somit schon 3 Siege hinter Alba Berlin, wo sie das direkte Duell ja vergangenes Wochenende auch knapp verloren haben. Also wenn wir da auch schon perspektivisch Richtung Playoffs schauen, wird das mit Heimrecht gegen Alba sicherlich schwierig.
Ja, und dabei müssen die beiden ja auch immer schauen, dass sie entweder Erster und Zweiter oder Zweiter und Dritter werden oder Dritter und Vierter, um dann nicht im Halbfinale schon aufeinander zu treffen. Das ist eine spannende Geschichte, die die beiden da auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Und da müssen die Bayern natürlich dann noch einen Zahn zulegen im Laufe dieser Saison. Lass uns auf die Ludwigsburger schauen. Die Ludwigsburger mit einem typischen Ludwigsburger Spiel aus meiner Sicht, weil absolut nicht einzuschätzen, was du bekommst. Die gewinnen gegen Bonn, damaligen Tabellenführer zu Hause, die verlieren aber auch beim damaligen Tabellenletzten in Frankfurt. Jetzt kommt Bayern, Spitzenteam, sie sind eigentlich platt von diesem Spiel gegen Limoges unter der Woche oder haben nicht die Ausruhzeit gehabt, die sie sonst gehabt haben. Und knallen plötzlich die Dreier rein, sind ja eine Mannschaft, die mit die meisten Dreier überhaupt nimmt, die zweitschlechteste Quote übrigens gleichzeitig in der Liga von der Dreierlinie, die immer Riesen. Und es hängt, du hast es vorhin gesagt von den Bayern, es hängt an der Dreierquote, bei den MHP Riesen ist es ganz genau das, wenn sie diesen Tag erwischen, wo sie mal treffen, wie gegen die Bayern jetzt, 45% von der Dreierlinie geschossen, dann wird das was, dann kannst du auch wirklich gegen die Top-Teams in der Liga gewinnen. Allerdings, wenn du diesen Tag halt nicht erwischst, und den gibt es dann auch nicht selten, sonst hätten sie ja nicht die zweitschlechteste Quote der Liga, dann hast du halt auch Probleme, gegen den Tabellenletzten zu gewinnen. Also ich finde, es ist keine Mannschaft ambivalenter unterwegs als die MHP-Riesen Ludwigsburg.
Ja, Stichwort Konstanz auch hier. Und vor allem vor dem Spiel jetzt gegen die Bayern ist ja viel passiert, da war Unruhe im Verein. Man hat sich getrennt von Isaiah Whitehead, Justin Johnson noch gesperrt, Jeff Robertson verletzt. Das heißt, die MHP Riesen sind zu diesem Spitzenspiel ja auch nur mit 5 Imports angetreten. Ben Jungu hatte man auch abgegeben in die Pro A. Also da wird sich auch noch was am Kader vermutlich verändern. Da wird noch ein Spieler hinzukommen. Und unter diesen Voraussetzungen, also vermeintlich dezimierte Ludwigsburger mit Belastung unter der Woche, dass sie jetzt so ein Spiel raushauen, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, aber ich glaube, sie haben sich jetzt schon ein bisschen in Schwung gespielt für dieses Do-or-Die-Spiel am kommenden Mittwoch.
Ja, das ist ganz wichtig, dann ist es wirklich Do-or-Die, wenn sie gewinnen, sind sie in den Top 16 in der Champions League, wenn sie verlieren, sind sie ausgeschieden. Lass uns noch ganz kurz die Personalie Isaiah Whitehead behandeln. Ich glaube, Ben Jungu können wir so ein bisschen hinten runterfallen lassen, der hat nie eine große Rolle gespielt, war vor der Saison gekommen, den hatten sie eigentlich schon als Kaderplatz, einen festen Kaderplatz, also einen dieser 6 Import-Spots hatten sie in da gerechnet, der hat sich nicht so entwickelt, wie sie sich das vorgestellt haben, war ein guter Trainingsspieler, aus beider Sicht, aber vor allem aus der Spielersicht ist es verständlich, dass er da um Auflösung gebeten hat und jetzt also eine Kategorie drunter versucht, Spielzeit zu sammeln. Isaiah Whitehead ist ein bisschen anders gelagert, der Fall. Finde ich interessant, weil er ja als Nachverpflichtung gekommen ist. Und wenn du eine Nachverpflichtung tätigst, die dann aber wieder früher geht aus dem Kader, dann tut das immer doppelt weh, weil du eben das Problem hast, dass du diese Nachverpflichtung dann eingebunden hast, bis du den ganzen Weg mit ihr gegangen bist, um deine Basketballidee zu vermitteln. Die anderen kennen sie dann ja schon. Und dich dann aber wieder trennen zu müssen, das ist natürlich immer bitter, vor allem wenn es während einer Serie, wie wir schon besprochen haben, in der Champions League ist, vor allem wenn es vor einem Topspiel ist, wie gegen die Bayern. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, Isaiah Whitehead in den letzten Wochen individuell immer mit ordentlicher Leistung, fürs Team eher schwierig, auch so ein Spieler, den du, ich glaube, nicht unbedingt als Mitspieler haben möchtest, weil er eben schwer einzuschätzen ist und weil er jetzt nicht der Typ ist, der die komplette Mannschaft mal mitreißt.
Ja, absolut. Du hast es noch schön umschrieben. Mir kam es so vor, als hätte Isaiah Whitehead in den vergangenen Spielen für sich selbst gespielt, für seine Zahlen gespielt. Und dass er jetzt sofort auch einen neuen Club hat, er geht ja offenbar zurück zu Beşiktaş Istanbul, zeigt, glaube ich, dass das jetzt kein kurzfristiger Wechsel war, der sich jetzt so ganz spontan hier ergeben hat. Ich glaube, das war schon länger geplant. Und so ein Spieler, der eben nicht zwingend mannschaftsdienlich spielt, sondern der überwiegend auf sich schaut, der tut, glaube ich, einem Teamgefüge auch nicht gut. Und wir haben es jetzt gesehen gegen die Bayern, also wie gut Ludwigsburg auch ohne Isaiah Whitehead spielen kann. Und das ist, glaube ich, die beste Message, die sie mitnehmen können vor diesem Duodal-Spiel jetzt gegen Limoges am Mittwoch.
Ja, hat man auch, finde ich, in der Mannschaft gefühlt, da war so ein Stück weit mehr Entfaltung da bei allen Spielern. Gab natürlich auch mehr Bälle für diejenigen. Prentice Hub ist natürlich auch wieder fit. Auch das natürlich ein großes Thema, wenn wir da über Whitehead sprechen. Ja, ich glaube, beide Seiten sind froh, dass es auseinandergegangen ist, was man aus dem Hintergrund hört. Entsprechend die MHP Riesen Ludwigsburg also mit einer sehr guten Partie gegen den FC Bayern Basketball. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt wird im Spiel gegen Limoges in der Champions League, ob es da dann reicht für die Playoffs. Die Telekom Baskets Bonn, die stehen ja bereits in den Playoffs, weil sie die Champions League Gruppe da eindeutig definiert haben. Was uns auch die Möglichkeit gibt, jetzt zum nächsten Spiel rüberzugehen, nämlich das Spiel zwischen Alba und den Telekom Baskets Bonn. Alba Berlin gewinnt am Schluss mit 81-76. Das war aber über weite Strecken ein richtig gutes Spiel auf Augenhöhe.
Ja, absolut. Das war ein offener Schlagabtausch, vor allem in der ersten Halbzeit. Und da haben wir auch einen Unterschied gesehen, finde ich, zwischen Alba Berlin und den Bayern. Alba hatte ja auch diesen Doppelspieltag. Klar, sie mussten nicht reisen. Das war das dritte Heimspiel. Sie haben ja zu Hause gespielt gegen Mailand und dann gegen Real Madrid. Jetzt eben gegen die Telekom Baskets Bonn. Aber Alba war schon von Beginn an auf der Höhe und Bonn hat gezeigt, dass sie gewillt sind, auch in Berlin zu gewinnen. Sie sind wirklich sehr, sehr gut aus der Kabine gekommen, haben sich dann auch durch den Rückstand, der so Ende zweites Viertel, Anfang drittes Viertel sich ergeben hat, nicht aus der Bahn werfen lassen. Sie sind zurückgekommen, sind sogar nochmal in Führung gegangen, haben dann im letzten Spielabschnitt nicht mehr ganz Schritt halten können, haben ihre Offense ein bisschen verloren, nur noch 13 Punkte erzielt. Und dann verlieren sie das Ding eben knapp mit 5. Aber auch angesichts dieser Personalsituation in Bonn, die ja durchaus angespannt ist, Jerry Morgan ja längerfristig verletzt, noch kein Ersatz da, war das wirklich wieder eine sehr, sehr gute Leistung der Bonner in Berlin.
Ja, ist Bonn dann doch diese eine kleine Kategorie schlechter als Berlin? Hat man das in diesem Spiel gesehen aus deiner Sicht?
Ich weiß nicht, ob ich das auf das eine Spiel jetzt hier projizieren würde. Ich glaube, Bonn ist schwächer als Alba Berlin. Vor allem, wenn wir dann Richtung Playoffs gucken, in eine Serie gucken, da ist Alba einfach tiefer besetzt. Alba hat taktisch viel mehr Möglichkeiten. Chris Komaci hat jetzt ja ausgesetzt in diesem Spiel. Alba hat durch ihre überzähligen Importspieler eben Möglichkeiten zu rotieren, taktische Anpassungen vorzunehmen. Das hat Bonn aktuell nicht. Und ich glaube, dass Alba schon eine Spur weit stärker ist als die Telekom Baskets, was für Bonn aber überhaupt keine Schande ist. Wir sprechen bei Alba Berlin ja von einem Euroleague-Team, das da ja auch jetzt wieder ganz gut in die Spur gekommen ist und soll die Bonner Saison bisher überhaupt nicht schmälern. In diesem Spitzenspiel war es eng. Berlin unterm Strich finde ich einen Tacken besser, daher auch der verdiente Sieger und der neue Tabellenführer in der Easy Credit BBL.
Ja, ich finde auch dieses dritte Viertel eben ziemlich interessant, weil es oder das ganze Spiel eigentlich gesehen ziemlich interessant, weil es dafür spricht, dass Bonn mithalten kann, dass Bonn sogar super gefährlich sein kann, wie man dann im dritten Viertel gesehen hat, es aber ganz zum Schluss nicht ganz to the top reicht. Also irgendwie erzählt dieses Spiel für mich mehr als nur die Geschichte eines Spieles, eines Spitzenspieles, sondern auch die aktuellen Kräfteverhältnisse in der BBL. Bonn super gefährlich, auch für die Top-Teams, auch mal mit der Möglichkeit, so ein Top-Team wirklich auch zu verletzen, in Anführungsstrichen. Am Schluss aber vielleicht noch dieses, wie gesagt, Quäntchen schlechter als Alba Berlin, aber wer soll es ihnen verdanken? Alba Berlin ist aktuell einfach eine Euroleague-Mannschaft mit einer ganz, ganz breiten Rotation. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was auch Bonn mitnehmen kann aus diesem Spiel.
Ja, sehe ich genauso. Die Bonner können viel mitnehmen und sie können mitnehmen. Sie haben nur mit 5 Punkten verloren, obwohl sie keine 30% Dreier werfen. Also da ist ein TJ Shorts mit 1 von 8. Da ist ein Tyson Ward mit 1 von 5. Seba Herrera 1 von 4. Also da wäre offensiv auch noch Luft gewesen. Und wenn da der ein oder andere Wurf vielleicht reingeht, dann langt es zum Auswärtskuh. Also die Bonner sind vollkommen in der richtigen Richtung unterwegs und sollten sich jetzt überhaupt nicht von dieser Niederlage, es war ja erst die zweite, meine ich, in dieser Saison aus der Bahn werfen lassen. Sie sind völlig in der Spur, sie sind eines der Top-Teams der Liga und mit ihnen ist zu rechnen. Also das ist wirklich eine absolute Spitzenmannschaft in der Liga.
Die übrigens auch Nutznießer werden könnte, sollte es Alba und Bayern eben nicht gelingen, sich im Halbfinale aus dem Weg zu gehen, jetzt mal ganz weit gedacht, könnte Bonn einer der Nutznießer sein und bis ins Finale vordringen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Bonn aktuell für mich the best of the rest, was die BBL angeht, neben Alba und Bayern. Das ist so die zweite Kategorie. Als einzige Mannschaft in dieser zweiten Kategorie, bis dann die dritte Kategorie anfängt, wo dann einigermaßen viele Playoff-Teams aus meiner Sicht drin sind, wenn ich die Tabelle so ein bisschen einteilen würde.
Ja, sie stehen ja sogar 2 Siege vor den Bayern. Also das darf man auch nicht vergessen. Sie sind aktuell wirklich da an dieser Tabellenspitze mittendrin in der Verlosung. Und da geht es, glaube ich, auch perspektivisch schon um Platz 1 für die Telekom Baskets. Denn ich glaube auch, Alba Berlin wird im Verlauf der Saison noch das ein oder andere Spiel liegen lassen. Einfach durch die Belastung in der Euroleague. Und wenn Bonn dann da ist, geht vielleicht sogar was Richtung Spitzenposition am Saisonende.
Ja. Dürfen wir sehr gespannt sein. Alba Berlin können wir vielleicht kurz anreißen, später mal in der ein oder anderen nächsten Folge mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Da geht es ja dann auch Richtung Pokal. Auch da werden wir euch natürlich hervorragend drauf einstimmen in Richtung Mitte Februar. 18. 19. Februar ist da das Pokalwochenende. Da stellen wir euch alle Mannschaften nochmal ganz genau vor, was wir da erwarten können, dann auch in Richtung Pokal. Also da gehen wir dann genauer auf Alba Berlin nochmal ein, aber insgesamt Alba im Alba-Style unterwegs, oder? 22 Assists, minutenbreit verteilt, Tamir Blatt mit 13 Punkten vor JT mit 12, vor Ben Lammers mit 12, vor Janni Wetzel mit 10. Also das ist sehr breit mal wieder.
Das ist sehr breit, auch die Minutenverteilung. Jovel Sussmann 27, das ist aber schon der Spieler mit den absolut meisten Minuten bei Alba. Ansonsten sind das plus minus 20 Minuten, was die Kernrotation hier geht. Also das ist auch, was die Belastungssteuerung angeht, wie immer ausgeglichen, wie immer gut. Und ja, der Januar geht weiter für die Euroleague-Teams. Es bleibt knochenhart, was den Spielplan angeht. Und auch da muss Alba Berlin einfach mit den Kräften haushalten. Und ich glaube, das tun sie sehr, sehr gut.
Ja, lass uns das abschließen. Das also die beiden Spitzenspiele, Alba Berlin gegen Bonn, dann nochmal eine Kategorie höher, allein von der Tabellenregion her, aber auch vom Spielgeschehen, vom Spielverlauf her, nochmal das bessere Spiel gewesen wie das zwischen Ludwigsburg und München, wobei das dem natürlich nichts wegnehmen soll. Aber ich glaube, von der Spannung her, womit wir dann zum nächsten Spiel kommen, haben diese beiden Spiele nicht ganz mithalten können mit einem Spiel, das theoretisch eigentlich eher Abstiegskampf war, oder?
Ja, ich glaube, das war nicht nur theoretischer Abstiegskampf, das war praktischer Abstiegskampf. Das war ein 4-Punkte-Spiel, MLP Academics Heidelberg gegen Medi Bayreuth, 107 zu 101 nach Double Overtime. Da waren viele Wendungen drin. Bayreuth hätte das Ding schon gut gewinnen können. Heidelberg als Team für mich dennoch die bessere Mannschaft. Das war ein knappes Ding, ein dramatisches Ding. Mal wieder mit Heidelberger Beteiligung.
Ja, und mal wieder schafft es Medi Bayreuth nicht, so ein Spiel mit nach Hause zu nehmen. Das ist ganz bitter aus deren Sicht. Entsprechend gelaunt war dann auch Lars Marcel danach bei den Kollegen von Magenta im Interview. Vollkommen verständlich. Aus meiner Sicht aber das allererste Mal auch, dass ich sage, vielleicht hat der Coach den ein oder anderen Fehler in Anführungsstrichen gemacht. Er hat sich für einen Weg entschieden, der dann aus meiner Sicht der falsche Weg war, eben nicht zu faulen in den letzten Situationen bei den Heidelbergern. Zweimal gleich, zweimal haben es die Heidelberger ausgenutzt, einmal zur ersten Overtime, einmal zur zweiten Overtime und die haben sie dann am Schluss gewonnen. Das Ganze wollen wir jetzt aber besprechen mit einem Heidelberger oder ihr Zuhörerinnen und Zuhörer kennt ihn eher als TV-Experten. Er ist sportlicher Berater bei den MLP Academics Heidelberg, Alex Vogel. Er war natürlich beim Spiel vor Ort und ist jetzt im Zug Richtung München unterwegs. Und da wollen wir ihn jetzt natürlich erreichen, hoffen, dass die Soundqualität ausreicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und mit Alex Vogel werden wir jetzt mal besprechen, was da eigentlich für ein verrücktes Spiel abging und wie froh er ist, dass Heidelberg das Ding gewonnen hat. Big Postgame hier, Stacky und Robert. Grüß dich, Alex.
Grüß euch, sorry, grüß euch.
Servus, servus. Du bist schon direkt bei uns auf dem Soundpad. Robert ist auch mit am Start.
Servus, Alex. Grüß dich.
Ja, servus. Grüß euch. Schönen guten Abend.
Alex, zum Start gleich mal die Frage: Wie froh bist du, dass Bayreuth heute zweimal verpasst hat zu faulen?
Oh Gott. Mir ist das alles wurscht. Ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben. Das war eine schwierige Phase jetzt zuletzt und das tut einfach verdammt gut, den Sieg eingefahren zu haben. Und ich hätte mir gerne so ein paar Overtimes erspart und hätte es gerne schon ein bisschen früher und ein bisschen mit weniger verlorenen Nerven gemacht. Aber es ist einfach nur gut. Tut einfach nur gut, das Ding jetzt geholt zu haben und so ein bisschen diesen Losing Streak beendet zu haben.
Ja, vielleicht um unsere Hörer kurz reinzuholen. Bayreuth war 3 Punkte vor am Ende des letzten Viertels. Heidelberg hat den Ball und Bayreuth foult eben nicht. Eric Washington trifft den Dreier, es geht in die Overtime. Dann geht es sogar in eine zweite Overtime. Heidelberg gewinnt das Ding. Ich glaube, es war ein 4-Punkte-Spiel heute, Alex, oder? Wenn ihr das verloren hättet, aus Heidelberger Sicht, gleich auf mit Medi, jetzt 2 Siege davor plus 6 Punkte im direkten Vergleich. Also ich glaube, hier können wir wirklich von dem 4-Punkte-Spiel sprechen,
oder? Ich stimme dir voll zu. Die Dinger da unten gegen direkte Konkurrenten sind immer wahnsinnig wichtig. Für uns war das, ich habe eben schon die Situation angesprochen, die jetzt zuletzt eben ergebnistechnisch nicht wirklich einfach war. Dazu einen direkten Konkurrenten, den du geschlagen hast, wo du jetzt den Abstand ein bisschen vergrößert hast. Dazu auch ein sehr, sehr emotionaler Sieg, wenn du so ein Spiel vor heimischer Kulisse, Rekordkulisse heute in Heidelberg, jetzt unglaubliche Zuschauer heute, die richtig Gas gegeben haben. Wenn du das Ding irgendwie unglücklich verlierst, das tut weh und das nimmt dich natürlich mental, emotional mit und dann wird es auch gefühlt immer vom Kopf deutlich schwerer, Spiele zu gewinnen. Und so hast du jetzt so ein wildes Spiel, über 3/4 die klar bessere Mannschaft waren. Dann Brandon Schilder ist einfach brutal heiß gelaufen. Er hat heute wieder 8 Dreier getroffen. Er hat einfach die Qualität, da wildeste Dinger zu treffen. Sage Jonas auch mit einem Topspiel. Bayreuth hat sich sehr kämpferisch gezeigt, aber wir haben sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Overtime dann gepackt, die Overtime bzw. die zweite Overtime zu erzwingen. Und wie du sagst, vielleicht wäre es das richtige Mittel gewesen. Vielleicht, ich bin der Meinung, es ist das richtige Mittel, in dem Moment zu faulen. Auch wenn man da heute immer ein bisschen faul ist, da geht der Spieler dann clever im Wurf hoch und dann ist es ein Wurffaul. Ich bin trotzdem dafür, bei +3 zu faulen. Vor allem, wenn eben der Spieler von hinten lostribbelt. Das ist ja nicht vorne irgendein Einwurf gewesen, wo du dann den Catch and Shoot gleich hochgehen kannst, sondern der Spieler dribbelt eben nach vorne. Und so hat Eric Washington dann mit den dicken Dreier reingehauen. Das war schon wichtig für uns, ja.
Ja, richtig, richtig gute Clutch-Plays. Ich hatte es mit Robert neulich hier schon mal im Podcast. Wir hatten gesagt, dass der Hero Ball in der BBL oft Überhand genommen hat. Jetzt fand ich den Wurf von Sagunas auch nicht wirklich gut. Auch, dass sie da Childress nicht gesucht haben, hat mich so ein bisschen gewundert, muss ich sagen, vor der ersten Overtime. Eric Washington.
Gut verteidigt gewesen auch.
Ja, Eric Washington auf eurer Seite hat es besser gemacht. Ich habe schon erst gedacht, der knallt den Dreier, aber faked ihn in der ersten Overtime und geht dann zum Korb, legt ihn rein zur zweiten Overtime quasi. Wie siehst du da die aktuelle Entwicklung in der BBL? Ist das nur so ein Ding, was wir gerade irgendwie so ein bisschen mehr beobachtet haben, oder siehst du das auch, dass da so mehr Hero Ball gespielt wird?
Also, es hängt natürlich schwer damit zusammen, welche Qualität verschiedene Spieler haben. Auch wie ein System eben aufgestellt ist. Bonn zum Beispiel bewegt den Ball in meinen Augen sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr gut. Und trotzdem haben sie natürlich in Shorts die individuelle Klasse bei jemandem, der dann natürlich auch im 1 gegen 1 sehr, sehr viele Sachen lösen kann und geschimpft. Ja, es ist gut, den Ball zu bewegen und es ist wichtig, auch schön herausgespielte Würfe zu nehmen. Aber auch ein 1 gegen 1 kann effizient sein, wenn der Offensivspieler eben derartige Talent mitbringt oder ein Mismatch sich ergibt oder was auch immer, oder ein Spieler es fühlt, dann ist ein 1 gegen 1 jetzt nicht zweifelsfrei oder ist halt nicht einfach automatisch ein schlechter Wurf, sondern das kann auch ein sehr, sehr guter Wurf. Ich bin auch ein Freund davon, dass der Ball gut bewegt wird, dass man versucht, immer wieder den besser positionierten Mitspieler zu finden. Aber ich glaube, dahingehend ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man eine ganz gute Balance insgesamt hat. Ich gebe euch aber recht oder gebe dir recht, dass dieses Hero Ball, dass man das in der BBL schon immer wieder häufiger sieht. Ist natürlich auch einfach eine Coaching-Frage, also was da gerne gesehen wird. Würzburg zum Beispiel spielt viel 1 gegen 1, so, aber sie haben eben auch die Leute in Whittaker und Cameron Hunt, die genau diese Situation immer sehr, sehr gut lösen, und Würzburg steht bei 8-7. So, und ich glaube, die overperform, also sehr, sehr positiv gemeint, die holen alles Mögliche aus dem Kader raus. Filipowski macht einen riesen Job, den gut gescoutet. Und dementsprechend muss man das, glaube ich, immer so ein bisschen relativieren. Aber für uns Zuschauer ist natürlich sehr, sehr schön auch zu sehen, wenn der Ball gut bewegt wird.
Ich finde, das war auch augenscheinlich in der zweiten Verlängerung, dass Heidelberg wirklich einfach als Team auch besser gespielt hat, den freien Wurf gefunden hat in Form von Elias Lazizi. Eine Aktion, die aus Bayreuther Sicht natürlich auch wehgetan hat, war vor Ende der ersten Overtime diese 24 Sekunden Shot Clock Violation, dass überhaupt den Heidelbergern die Möglichkeit gegeben wurde, eine Auszeit zu nehmen und Washington die Chance gegeben wurde, zum Korb zu ziehen. Wenn die den Ball einfach Richtung Korb werfen, läuft die Uhr weiter und das Spiel geht vielleicht für Bayreuth gewonnen. Also das ist aus Bayreuther Sicht, glaube ich, doppelt bitter gewesen. Dennoch glaube ich, dass Heidelberg das Ding verdient gewonnen hat, weil sie
spielerisch
wirklich
die bessere Mannschaft waren. Ja, das ist immer die Frage so ein bisschen, ja, bei 29, 30 Sekunden faulst du oder faulst du nicht. Ich glaube, es müssten ziemlich genau 29, 30 Sekunden gewesen sein, die Bayreuther da noch hatten im Ballbesitz. Also gerade so die Grenze in meinen Augen. Ja, und es hängt natürlich dann auch davon ab, wer den Ball hat, dass du eventuell auch einen schlechten Freiwurfschützen faulen kannst. Und gibt verschiedene Faktoren. Ich muss sagen, auch ich finde, wir waren die bessere Mannschaft heute. Wir hätten das Spiel schon früher gewinnen müssen. Wir haben uns zahlreiche offene Würfe herausgespielt und wir haben seit Wochen ein großes Problem, und das ist die Dreierquote. Wir haben einige gute Schützen in der Mannschaft, wenn du auch auf die Statistiken schaust, was die Open Looks angeht. Da sind wir relativ weit vorne in der BBL, also klar in der ersten Hälfte. Aber wir treffen unseren Dreier schlicht und ergreifend nicht. Und das ist ein großes Problem. Das hat uns Spiele schon gekostet, unter anderem das Heimspiel gegen Hamburg, was sehr, sehr weh getan hat. 32 geworfen haben, heute haben wir 9 von 40 geworfen, also wieder nur 23%. Und der Dreier ist eben ein großer Bestandteil unseres Spiels. Wir nehmen die meisten Dreier der Liga. Und ja, das ist auch ein Grund gewesen, warum es zuletzt nicht so läuft. Trotzdem, glaube ich, haben wir heute auch Wege gefunden, trotz des nicht vorhandenen Glücks oder wie auch immer man es nennen mag, von außen den Bayreuthern anderweitig weh zu tun. Wir haben die Zone, was die Zonenpunkte angeht, haben wir mit 24 die Bayreuther geschlagen. Wir haben am offensiven Brett waren wir wieder stark, wie in den letzten Spielen generell schon. Also wir sind da ganz guter Hoffnung, dass die Schützen, die wir haben, die wir auch in gute Position bringen, dass die auch relativ schnell wieder dann deutlich besser werfen werden und dass wir dann vielleicht auch mal ein Spiel ein bisschen souveräner über die Bühne bringen und nicht immer so ein Hitchcock-Krimi da am Ende haben.
Ja, du hast mir schon ein bisschen so die Frage vorweggenommen, was ihr quasi aus dieser 5 Spiele andauernden Niederlagenserie für euch mitgenommen habt, woran ihr arbeiten müsst. Du hast ganz vieles schon genannt. Die Defense hast du noch nicht so betont. Ich habe mal ein bisschen tiefer in die Statistik reingeguckt. Ihr habt das zweitschlechteste Defensiv-Rating nach den Hako Merlins Crailsheim. Einen Wert wie der MBC in der vergangenen Saison. 120,8 im Defensiv-Rating, was ziemlich schlecht ist. Wo siehst du da noch Verbesserungsbedarf bei euch? Was muss sich da speziell ändern?
Also wir haben was geändert unter der Woche defensiv, wie wir das Pick and Roll verteidigen. Das haben wir jetzt anders verteidigt. Das ist, glaube ich, heute bei dem Spiel auch aufgefallen, wenn man das Spiel gesehen hat. Und das Pick and Roll war ein großes Problem bei uns. Wir haben zahlreiche offene Dreier abgegeben aus verschiedenen Situationen. Taktisch würde das, glaube ich, jetzt ein bisschen weit führen. Ist natürlich auch immer eine Frage, welches System passt zu deinen Spielern. Da muss man auch mal ein bisschen ausprobieren, weil wir eine neue Mannschaft hatten. Wir hatten aber auch Spiele, wo es defensiv sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich denke an die erste Halbzeit gegen Oldenburg zum Beispiel, wo wir überragend gespielt haben, sowohl im Pokal in Oldenburg als auch zu Hause in gegen Oldenburg. Also das hat schon auch absolut funktioniert und hatte seine absolute Daseinsberechtigung, was wir da gemacht haben. Nur war es zuletzt dann eben nicht mehr der Fall. Zumindest nicht mehr konstant der Fall. Und dementsprechend gab es jetzt auch eine Veränderung in der Defensive, wie wir das Pick and Roll angehen. Und das hat heute über Strecken sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben natürlich wieder 17 von 40 Freien, glaube ich, am Ende abgegeben. Beziehungsweise Bayreuth hat sehr, sehr viele wilde Dinge ins Gesicht auch getroffen. Das gehört dazu. Da haben sie die individuelle Klasse. Aber ich glaube, wir mussten da was verändern und wir haben was verändert, weil das nicht der Anspruch, wie wir da zuletzt verteidigt haben, mit wir, dass wir in den nächsten zwei Wochen, weil wir zwei Wochen Pause haben, daran weiterarbeiten und dass wir das Defensiv-Rating, die ist mir ja auch bekannt, die Zahl, die ist einfach nicht so gut, dass wir das wieder in den Griff bekommen.
Ja. Ganz interessant vielleicht da die Frage auch, die glaube ich auch die Zuschauer interessiert, Zuhörer interessiert. Du bist ja bekannt als Basketball-Experte bei Magenta Sport, daher kennen dich die meisten. Du bist aber auch als sportlicher Berater bei den MLP Academics Heidelberg. Du bist hauptverantwortlich für die Kaderzusammenstellung gewesen in diesem Sommer. Wie sieht denn deine tägliche Arbeit in Anführungsstrichen aus? Tauschst du dich mit Jonas Iserloh genau über solche Defensivthemen aus? Überlässt du das komplett dem Trainer? Konzentrierst dich mehr auf die Kaderplanung? Wie sieht da deine ganz genaue Aufgabenstruktur aus?
Also erstmal ist natürlich interessant, wenn man das lange Jahre oder viele Jahre aus Mediensicht als Kommentator, Experte oder wie auch immer betrachtet und dann auf einmal in der Verantwortung auch so ein bisschen steht. Das ist schon ein interessanter Sprung gewesen, aber ein richtig guter. Also das macht Spaß und das hat schon einen sehr, sehr großen Reiz, muss ich sagen. Wie schaut meine Arbeit aus? Ich bin mit Jonas täglich mehrere Stunden im Kontakt. Wir tauschen uns über alles Sportliche aus, haben das den gesamten Sommer über getan, was die Kaderplanung angeht. Wir haben den Kader ja zusammengestellt, sind jetzt weiterhin natürlich dauerhaft im Austausch. Da geht es um alles im Endeffekt, was das Sportliche angeht, aber auch darüber hinaus so ein bisschen. Das ist ein sehr, sehr intensiver Austausch, also nicht nur mit Jonas, sondern auch mit Hilke und Serena, also dem gesamten Coaching-Staff, den wir da zusammen haben. Und ja, das ist ein neuer Coaching-Staff, das ist ein neuer Kader, das ist ein anderer Basketball. Das braucht Zeit. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist Abstiegskampf bei uns. Die finanzielle Ausgangslage ist eben auch so, dass es eben gegen den Abstieg geht. Das ist von Anfang an von allen so kommuniziert worden. Und Abstiegskampf ist, ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, letztes Jahr haben wir das relativ früh gepackt, aber trotzdem, Abstiegskampf ist sicherlich nicht angenehm. Bin mir aber sicher, wenn man den Abstieg dann verhindert hat, ist das ein ziemlich gutes Gefühl und da sind wir alle sehr, sehr eng zusammengerückt und müssen das jetzt als Team zusammen im gesamten Club packen und da bin ich voll überzeugt von, dass das am Ende dann auch gelingen wird.
Du hast das Team angesprochen, ihr habt das Team jetzt ja auch während der Woche nochmal verstärkt. Bennett Hund kam dazu als jetzt Ersatz für den verletzten Niki Würzner. Ein Glücksgriff während der Saison noch einen deutschen Spieler ja, ein von der Qualität auch zu also bekommen, oder?
Wir waren schon länger an Bennett Hund interessiert. Zahlreiche gute Gespräche mit ihm geführt, immer wirklich einen guten Kontakt zu ihm gepflegt. Also ich habe viel mit ihm gesprochen und ja, ist einfach gut, dass wir während der Saison einen qualitativ so hochwertigen deutschen Spieler relativ zeitnah nach der Verletzung verpflichten konnten. Ist ein super Typ, richtiger Culture Guy, der auch sehr, sehr guter Fit, was das System angeht, ist, der heute einen super Einstand gefeiert hat, der uns nochmal ein anderes Element gibt, der auch gleich für anderthalb Jahre unterschrieben hat. Ich bin sehr, 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 sehr happy, dass Bennett bei uns ist und hoffe, dass er uns noch extrem helfen wird, bin davon aber absolut überzeugt, weil einfach ein guter Spieler ist, der, glaube ich, zuletzt in Oldenburg nicht das gezeigt hat, was er vielleicht im Stand ist.
Mhm. Trägt auch wieder zu eurer guten deutschen Rotation bei, die wirklich qualitativ sehr viel besser ist als viele andere in der Liga. Wenn man da über Akeem Vargas zu Max Ugray, der eine bombastisch gute Saison spielt. Hätte ich so wirklich nicht erwartet von Max Ugrai. Auch Lukas Herzog auf jeden Fall ein 3-and-D-Spieler, der den Kader da ergänzt, der auch mal als X-Faktor eingreifen kann in solche Spiele. Jetzt habt ihr eine richtig gute deutsche Rotation. Wie sieht es denn auf der Big-Man-Rotation aus? Das hat mich so ein bisschen gewundert heute. Habt ihr viel Five-Out gespielt, wenig mit Big-Man gespielt, gerade zum Ende hinten raus. Ist das einfach euer Stil, den ihr so spielen wollt? Klein, schnell, dreierlastig? Oder fehlt es euch aktuell noch an den Optionen, dass ihr da auf Big nochmal nachlegen könnt?
Na, ist immer, glaube ich, auch eine Frage, welche Mittel hast du, um dann was eben auch zu tun und was passt zum System, was passt nicht zum System, was ist zu realisieren finanziell, was auch dann Sinn im System macht und dann muss man am Ende Entscheidungen treffen und die beste Lösung finden. Also Max Ugrai hat heute knapp 20 Minuten gespielt von 50 verfügbaren Minuten. Das lag daran, dass er extreme Foulprobleme hatte. Sonst hätte er auch deutlich über 30 wahrscheinlich in einem Double-Overtime-Spiel agiert. Und dann hätten wir im Endeffekt auch dauerhaft einen Fünfer. Max spielt ja bei uns generell die Fünf auf dem Parkett gehabt. Also das lag schon daran, dass Max eben fünf Fouls hatte. Und dann haben wir mit Vincent Kestlot einen Superspieler verpflichtet, der auch auf der 5 spielen kann, der im Endeffekt von der 3 bis zur 5 Hauptposition 4 alles spielen kann, der ein extrem guter Rebounder ist, heute 8 Offensiv-Rebounds geholt, der ein super Verteidiger ist, oder er hat die Athletik, um ein guter Rebounder zu sein, heute hat er 8 Offensiv-Rebounds geholt, er ist ein extrem guter Verteidiger, er braucht vorne nicht den Ball, sondern macht einfach viele smarte Dinge, aber er ist eben auch ein Spieler, der auf die 5 gehen kann, und hat das heute in dieser Phase dann auch sehr gut gelöst, dementsprechend ja, heute hat Dejon Davis jetzt ausgesetzt. Wir haben 7 Importspieler. Dementsprechend hat einer dieser großen Spieler ausgesetzt. Das ist am Ende natürlich vollends Coaches Entscheidung und wir stehen da natürlich hinten dran. Aber ja, also Rebounding ist bei uns ganz bestimmt in den letzten 5-6 Spielen kein Problem. Da haben wir das Rebound-Duell nämlich, glaube ich, bis auf das Bayern-Spiel immer gewonnen.
Du hast ja auch angesprochen, es geht für Heidelberg wirklich um den Klassenerhalt. Was macht dich optimistisch, dass es klappt? Weil der Tabellenkeller ist ja wirklich unfassbar eng. Braunschweig zeigt sich jetzt verbessert mit 2 Nachverpflichtungen. Bayreuth schnuppert an den Siegen, schafft's noch nicht so. Frankfurt hat nachverpflichtet. Also es ist wirklich ganz, ganz eng. Also von Platz 11 bis 18, alles drin eigentlich, oder?
Gefühlt hast du 3 Top-Teams, obwohl wir jetzt heute, ich habe das Spiel Ludwigsburg-Bayern nicht gesehen, aber das Ergebnis war schon sehr, sehr überraschend. Aber im Endeffekt kann so gut wie jeder jeden schlagen, würde ich mal sagen. Und natürlich ist es unten drin super eng. Was macht mich optimistisch zu der Frage zurück? Ich glaube, wir haben eine sehr gute deutsche Rotation. Ich bin mir relativ sicher, dass wir bald sehr viel besser auch verteidigen werden, weil es da eben Umstellungen gibt. Ich glaube, dass wir mit Bennett jetzt ein neues Element bei uns reinbekommen haben, der Eric dann auch eventuell mal ein bisschen mehr entlasten kann, ihm mehr Pausen geben kann. Eric Washington hat eine super Anfangsphase in der Saison gehabt. Dann jetzt so ein kleines Tief insgesamt, aber da wird er auch wieder rauskommen. Heute hat er für uns sehr, sehr entscheidend hinten raus agiert. Und ich glaube einfach, dass wir sowohl eben defensiv einiges an Potenzial haben, um deutlich besser dazustehen. Das haben schon verschiedene Teams, verschiedene Spiele gezeigt. Und dass wir offensiv einfach anfangen, den Dreier besser zu treffen. Wenn die schlechteste Dreierquote, wir sind, glaube ich, das einzige Team unter 30%, sind dann 29,4 oder irgend sowas, haben aber viele qualitativ hochwertige Würfe. Elias Vassisi hat jetzt heute ein tolles Spiel gemacht. Er spielt bisher, was den Wurf angeht, schlechteste Saison mit seiner Karriere. Zuletzt jetzt aber 2x4 von 7 geworfen, deutlich aggressiver. Ich glaube, dass einfach viele Spieler bei uns noch nicht die absolute Top-Level erreicht haben, aber insgesamt auf keinem schlechten Weg sind. Tim Coleman wird immer stärker. Von daher bin ich da dann doch relativ optimistisch, vertraue dem Coaching-Staff, vertraue der Mannschaft auch, dass wir dann nächste Schritte gehen werden und die entscheidenden Siege zum Klassenerhalt packen werden. Aber es ist natürlich ein hartes Stück Arbeit. Also das ist keine Frage. Frankfurt hat sich stabilisiert. Ich finde, Braunschweig ist, das klingt vielleicht jetzt komisch für viele, weil sie nur 2 Siege haben. Ich finde, Braunschweig ist exzellent gecoacht, ist eine super gecoachte Mannschaft, die sich jetzt auch verstärkt haben, wo David Krämer jetzt zurück ist. Die werden ihre Siege holen. Das wird ein richtig heftiger Kampf unten drin. Und wir sind sehr, sehr glücklich, wie gesagt, dass wir das Ding heute geholt haben.
Ja, war auf jeden Fall ein mega wichtiges Spiel für euch. Vielleicht noch zum Abschluss kurz auf euer Eventspiel nochmal zu kommen. Ist jetzt zwar schon ein paar Tage her, wir wollen aber trotzdem das nochmal kurz vorheben gegen den FC Bayern in der SAP Arena. Es war ein grandioses Spiel. Für euch, glaube ich, auch ein grandioser Erfolg. Und man hat direkt danach auch gehört, das wollen wir wieder machen. Was bedeuten für euch diese großen Spiele?
Also es war natürlich ein sensationelles Event, wenn man sieht, wo Heidelberg, wo der Heidelberger Basketballer, jetzt nicht der aus den 70ern, weil da war Heidelberger Basketball natürlich sehr erfolgreich oder in den Jahren auch zuvor, sondern wo Heidelberg, was den Basketball angeht, auch zuschauertechnisch herkommt, wenn wir noch vor 2-3 Jahren da ins OSP schauen, wo wir 500-600 Zuschauer, teilweise natürlich auch mehr, teilweise mal ein bisschen weniger hatten. Und jetzt hat das Office, also die Geschäftsstelle bei uns, einen herausragenden Job gemacht, da wirklich so ein Event auf die Beine zu stellen, 10.000 Leute, über 10.000 Leute in die SAP Arena zu packen, von Basketball zu begeistern. Es ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig, solche Events, auch dass wir so eine Zuschauerresonanz hatten, natürlich auch um neue Interessenten, Sponsoren eventuell zu gewinnen, die dann langfristig in den Heidelberger Basketball deutlich stärker machen und die Voraussetzungen einfach verbessern, um dann auch wirklich irgendwann ergebnistechnisch den nächsten Schritt gehen zu können, weil eines ist klar, dieses Jahr geht es darum, die Klasse zu halten, aber mittelfristig wollen wir natürlich dann uns schon ein bisschen weiter nach oben orientieren, aber das ist Zukunftsmusik, es geht wirklich ganz alleinig darum, in der Klasse zu bleiben, jedes Spiel zählt und wir müssen einfach weiter möglichst viele Siege holen, um am Ende über dem Strich zu stehen. Klingt jetzt schon sehr floskelig, aber so ist es.
Ich wollte gerade sagen, da merkt man, dass du auf die andere Seite gewechselt bist, zum Teil zumindest.
Ja, sorry.
Aber nee, es ist tatsächlich so. Wir hatten euch eingeschätzt, dass ihr so im erweiterten Kreis der Playoff-Kandidaten seid, dass ihr mit dem Abstiegskampf nicht so viel zu tun habt, aber das sind natürlich wenige Spiele hin und her. Entsprechend sind genau solche Siege wie heute unglaublich wichtig, wie gegen Bayreuth, dass es dann da der Blick ein bisschen weiter hoch wie weiter runter gehen kann. Das ist die Mediensicht. Deine Sicht haben wir ja schon aus Vereinssicht dann gehört. Alex, vielen Dank für deine Zeit. War tipptopp, obwohl du aus dem Zug zugeschaltet warst. Wir wünschen euch natürlich weiter viel Erfolg für die Saison und drücken euch die Daumen, dass es da ohne Abstiegskampf oder ohne langen Abstiegskampf zumindest zum Klassenerhalt reicht.
Ich danke euch sehr, sehr, sehr gerne. Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald, Alex. Ciao.
Ja, das war also Alex Vogel. Robert, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Ging nicht nur um Heidelberg, aber hauptsächlich um Heidelberg. Aber mit Alex Vogel ist immer sehr interessant zu sprechen. Einfach ein Kenner des Fachs.
Ja, absolut. Ein Kenner des Fachs. Man merkt, wie gut die Zahlen bei ihm sitzen, was er alles bereit hat. Also er lebt wirklich dieses Spiel, diesen Sport. Und ich glaube, die Heidelberger sind ganz zufrieden, dass sie ihn jetzt als Berater oder auch als Sportdirektor, sportlicher Leiter, wie man es auch bezeichnen will, an der Seite haben. Er hat es gesagt, es war ein ganz wichtiger Sieg für Heidelberg im Kampf um den Klassenerhalt, weil das Tabellenende ja unfassbar eng beieinander ist und da stellt sich vor, Heidelberg verliert das Ding, dann sind die gleich auf mit Medi, haben den direkten Vergleich verloren, dann geht es vielleicht runter auf die 17, auf den Abstiegsplatz. So hat man jetzt 2 Siege Luft vor Medi Bayreuth und jetzt haben wir eben auch 2 Siege Vorsprung, bevor es dann wirklich in die rote Zone geht.
Ja, ich glaube, der offizielle Titel ist immer noch sportlicher Berater, aber das ist genau das Thema, das wir letzte Woche hatten. Sportdirektor, eine übergeordnete sportliche Instanz, die sich mit dem Trainer eng abstimmt, die aber nach vorne gerichtet etwas kreiert, eine Idee, eine Identität kreiert, nach der dann ein ganzer Verein aufgebaut ist. Hat ja da auch das Jugendkonzept mitkonzipiert in Heidelberg, was dann auch auf Langfristigkeit ausgelegt ist. Lass uns noch ganz kurz über Medi sprechen. Ich glaube, es ist immer einfach zu sagen als Journalist, aber das liegt immer sehr nahe in diesem Fall, dass man sagt, wenn du die Dinge nicht gewinnst, dann musst du aufpassen, dann wird es mit dem Abstieg etwas wahrscheinlicher. Ist das so aus deiner Sicht oder glaubst du, dass Medi Bayreuth das Potenzial hat, auch die Klasse zu halten?
Ich glaube, sie haben das Potenzial, aber es muss sehr, sehr viel richtig laufen. Und das war jetzt wieder so ein Spiel, fremde Halle. Sie stehen jetzt 0-8 in Auswärtsspielen. Sie haben kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Da sind sie das einzige Team in der Liga, das das vorzuweisen hat, so eine Bilanz. Und ich glaube, es muss eben ganz viel zusammenpassen, weil sie von der individuellen Qualität her eben nicht ganz das Level haben, das Heidelberg hat, das jetzt auch noch den Nachverpflichtungen vielleicht Frankfurt hat, Braunschweig auch noch mal gut nachverpflichtet, über die werden wir vielleicht nachher auch noch kurz sprechen. Also die sind auch am aufsteigenden Ast, obwohl die knapp verloren haben gegen Bamberg, immer noch ohne Heimsieg dastehen. Aber die Luft ist wirklich dünn für Medi in dieser Saison.
Ja, und vor allem, wir haben das schon mal angesprochen, wenn Brandon Childress ein gutes Spiel hinlegt, dann ist Mehdi oft sehr nah dran, das zu gewinnen oder gewinnt es auch am Schluss. Wenn er schlecht spielt, verlieren sie die Dinger. Das war ein exzellentes Spiel von ihm. 37 Punkte gemacht, 7 Assists dazu gespielt, 8 von 14 von der Dreierlinie. Also wirklich ein richtig gutes Spiel. Am Schluss gewinnt es Mehdi Bayreuth. Trotzdem nicht. Wobei ich da ganz kurz noch einhaken muss, das hätte ich gerne auch noch Alex gefragt vorhin, habe ich aber verpasst, weil es mir erst jetzt wieder kommt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen. Klar, Medi hat die Dinger reingeschrotet, auch ins Gesicht. Ich bin dann aber immer ein Freund davon, dass man sagt, lieber ein bisschen näher drauf auf den Schützen, ihn zum Dribbeln zu zwingen und dann über die Halbzeit zu kommen, anstatt ihm den sechsten, siebten und achten Dreier auch noch zu gönnen. Ist ihnen nicht gelungen, da Brandon Childress irgendwie aus dem Takt zu bringen. Andererseits auch da bisschen, es gab ja dieses Play, das dann Sagunas eben Pick and Roll gelöst hat und dann diesen Dreier geworfen hat. Auch der hat ganz ordentlich getroffen an diesem Tag. Ich hätte den Ball versucht, über den Play in die Hände von Brandon Childress zu geben oder weil eben der Verteidiger von Brandon Childress, in dem Fall war es, glaube ich, Eric Washington, ganz genau weiß, dass der heiß ist, wird der auf jeden Fall nicht zu viel helfen. Entsprechend kannst du auch ein bisschen mehr mit Attacke Richtung Korb spielen, eben auf dem ersten Pass Brandon Childress haben und wenn dann Eric Washington doch kommt zu Hilfe, hast du einen freien, heißen Brandon Childress oder du hast eben den Layup. Es klingt in der Theorie immer einfacher, wie es am Schluss dann ist. Am Schluss haben sie Childress nicht den Ball gegeben und das Spiel verloren. Aber danach ist das natürlich immer leichter gesagt als währenddessen. Siehst du da Coaching-Fehler bei Lars Marcel, dass da nicht gefoult wurde bei den zwei Aktionen, die wir auch mit Alex gesprochen haben?
Also zunächst mal finde ich es okay, dass Sagunas den Ball bekommen hat. Er war für mich die zweite Option neben Childress. Er hat davor einige Layups getroffen, auch im 1 gegen 1. Die Aktion, wie sie gelaufen ist, war nicht gut, aber okay. Zum Thema Foulen, ich glaube, ich habe es gegenüber Alex ja auch schon gesagt. Also wenn du mit 3 Punkten führst und der Gegner den Ball hat, dann bin ich auch ganz klar dafür, da musst du foulen. Schick den Gegner für 2 an die Linie. Sichere den Rebound und du gewinnst. Bei der Situation, wo sie nur mit 2 Punkten vorne liegen, da finde ich, ist es so eine 50-50-Entscheidung. Da musst du auch nicht faulen. Da ist der Fehler meiner Ansicht nach wirklich, dass sie es nicht geschafft haben, im Angriff zuvor den Ball vor der Shot-Clock-Sirene loszulassen. Das ist ein riesiger Fehler. Wenn du den Ball wirklich Richtung Korb wirfst, dann läuft die Uhr weiter, es kommt die Shotclock-Sirene. Heidelberg muss erst den Rebound sichern und hat dann, es waren glaube ich 5 Sekunden Differenz zwischen Shotclock und Gameclock. Die müssen in 5 Sekunden den Rebound sichern über das ganze Feld und einen Wurf treffen. So hast du diese Shotclock-Violation, Auszeit, Jonas Isalo, und er kann wirklich für dieses 5 Sekunden ein Play aufzeichnen, das auch perfekt aufgeht, was Eric Washington gut macht. Also da ist tatsächlich der Fehler, glaube ich, nicht beim Coach zu suchen, sondern bei der Mannschaft, dass sie es nicht geschafft haben, den Wurf loszubekommen. Unterm Strich für Mehdi, es ist ziemlich bescheiden gelaufen, dieses Spiel. Ich glaube, recht viel näher ran an den Auswärtssieg kommen sie so schnell vielleicht nicht mehr. Also das war schon eine riesige, riesige Chance, hier einen Big Point im Abstiegskampf zu landen, den sie verpasst haben.
Ja, in den nächsten Spielen wird es auch nicht so richtig viel einfacher. Erstmal geht es gegen Rostock, dann gegen Bonn, Ulm, Hamburg, Ludwigsburg und Bayern. Das ist also der Spielplan, den Mehdi Bayreuth da in den nächsten Wochen haben wird. Aber 3 Heimspiele in Folge, vielleicht ist das ja beziehungsweise 5 dieser 6 Spiele sind Heimspiele. Vielleicht haben sie da ja eine Chance, gegen den ein oder anderen mal noch den Sieg mit einzufahren. Wie gesagt, ich fand bisher Lars Marcel immer sehr, sehr gut. Er hat viel rausgeholt aus dem Potenzial dieser Mannschaft. In dem Fall einfach das falsche Kommando aus meiner Sicht, aber wie gesagt, hinterher das zu sagen, ist immer einfach. Gut, also, Medi Bayreuth steht damit weiterhin auf dem Abstiegsplatz, Platz 17. Und die MLP Academics machen sich das Leben ein bisschen einfacher, haben den direkten Vergleich mit 7 Punkten gewonnen und 2 Siege Vorsprung auf Medi Bayreuth. Gut, Robert, dann lass uns rübergehen. Two-Minute-Drill, den machen wir diesmal zusammen. Ulm-Würzburg, 84-91. Würzburg, du hast es auch getwittert, bestätigt seine sehr gute Form aktuell. Diese Mannschaft läuft wie geschmiert.
Ja, diese Mannschaft läuft wie geschmiert. Das Dreigestirn auf den Guard-Positionen funktioniert einfach. CJ Bryce, Cam Hunt und Stan Whittaker zusammen wieder 57 Punkte aufgelegt, wirklich bei exzellenten Wurfquoten. Also da passt die Rollenverteilung. Wir wiederholen uns Woche für Woche. Es stimmt einfach in Würzburg und sie gewinnen das Ding verdient. Sie spielen eine wirklich herausragende erste Halbzeit, führen da schon mit 13 Punkten, kommen noch mal ein bisschen ins Wackeln, aber haben wieder die passenden Antworten und das musst du auswärts in Ulm erstmal so hinbekommen. Also wirklich Chapeau an die Würzburg Baskets für dieses Spiel in Ulm und generell für die ganze Saison. Es ist jetzt, glaube ich, schon wirklich ein Erfolg. 15 Spiele, 8 Siege, Platz 8. Ob das jetzt am Ende für die Playoffs reicht oder nicht, glaube ich, total zweitrangig. Würzburg hat eine Identität gefunden unter Sascha Filipowski. Sie wissen, wie sie spielen müssen und genauso spielen sie auch und werden damit belohnt oder dafür belohnt. Wirklich eine der positiven Überraschungen der Saison.
Ja, bin ich ganz bei dir. Die Ulmer dagegen im Ulm-Style irgendwie unterwegs, oder? Sehr viel rauf und runter.
Sehr viel rauf und runter.
Mit neuem Spieler?
Mit Bruno Caboclo, dem neuen brasilianischen Centerspieler, der jetzt dabei ist. Der, glaube ich, noch Zeit braucht, aber schon aufblitzen hat lassen, was er dem Team geben kann. Also er ist präsent am Korb, er reboundet gut, er finisht in Korbnähe. Also ich glaube, da ist schon jetzt eine deutliche, stabilere Komponente unter den Körben, die ganz dringend nötig war. Er wird noch ein bisschen brauchen, aber generell glaube ich, dass diese Erfahrung, die man jetzt hinzuverpflichtet hat mit Caboclo, einem NBA-Spieler und auch Brandon Paul, dass das der Mannschaft helfen wird. Ulm braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe, sich zu finden. Dann glaube ich, werden die Ergebnisse auch kommen, aber sie haben sich halt schon ein bisschen eine Hypothek aufgebaut. 6 Siege aus 15 Spielen, Platz 11. Es ist für ein Team mit den Ambitionen von Ratiopharm Ulm, glaube ich, ein bisschen wenig, weil ich denke, sie würden schon gerne Richtung Playoffs blicken und das könnte in dieser Saison wirklich schwierig werden.
Ja. Genauso auch für die anderen beiden Mannschaften, über die wir jetzt sprechen wollen, die Basketball-Löwen Braunschweig, Brose Bamberg, Two-Minute-Drill. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen kürzer halten, Robert. Die Basketball-Löwen mit David Krämer, mit Sleva und vor allem mit Miles, dem neuen Point Guard, der jetzt anscheinend die Freigabe bekommen hat. Schaffen sie es ganz ordentlich mitzuhalten, sind sogar kurz vor Schluss noch vorne. Am Schluss verlieren sie aber gegen Bamberg trotzdem. Warum?
Ja, warum ist eine gute Frage.
Stellen sich wahrscheinlich selber die Frage.
Ist ein bisschen wie bei Medi Bayreuth, die noch keinen Auswärtssieg haben. Braunschweig hat noch keinen Heimsieg. 0-8 in der heimischen Halle. Und die Chance war wirklich riesig gegen Brose Bamberg. Braunschweig hat ein gutes Spiel gemacht und sie haben in der Schlussphase einen Angriff, wo sie 3 oder 4 Punkte in Führung liegen und 4 Wurfchancen bekommen, 3 Offensiv-Rebounds holen und 3-mal einen komplett offenen Dreier haben und alle 3 Würfe nicht versenken können. Und im Gegenzug Senkfelder Dreier, Pat Miller Layup, Bamberg gewinnt das Ding. Ganz bittere Niederlage für Braunschweig, die, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg sind. Dustin Slever hat mir gut gefallen, gibt dem Team Stabilität. Divine Miles hat mir hingegen überhaupt nicht gut gefallen. Dafür, dass er schon lange beim Team ist, mit dem Team trainiert hat, fand ich, war da wenig Bindung zur Mannschaft, schlechte Wurfquoten. Man soll jetzt noch nicht urteilen nach einem Spiel, aber da muss ein bisschen mehr kommen. Für Braunschweig sieht es echt schwierig aus, mit 2 Siegen nur Tabellenletzter. Es fehlen schon ein paar Siege ans Retten der Ufer. Also das wird richtig, richtig schwer für die Löwen, auch wenn sie jetzt wieder mit David Krämer eine deutlich verbesserte Leistung einfach gezeigt haben.
Und mehr und breitere Spieler, also mehr Breite im Kader, mehr Spieler haben als zuletzt. Das wird ihnen sicher entgegenkommen. Ich glaube auch, dass das eine Mannschaft ist, die noch wachsen kann. Das ist bei jungen Mannschaften häufig so, dass die gegen Mitte, Ende der Saison erst so richtig anziehen, was die Leistungsfähigkeit angeht, weil die Entwicklung einfach eine ganz andere ist als bei Mannschaften, die älter sind, also die Basketball-Löwen Braunschweig. Ich erwarte, dass da noch ein paar Siege kommen, dass es dann unten noch enger wird. Brose Bamberg, wichtiger Sieg für die, stehen jetzt 7-8. Nach 15 Spielen in der Nähe der Playoffs. Nicht alles schlecht in Bamberg, aber auch bei weitem nicht alles gut. Auch das hat dieses Spiel gegen den Tabellenletzten gezeigt, dass sie ganz knapp nur gewinnen. Oldenburg gegen den MBC und das war das deutlichste Spiel des Spieltages. Oldenburg mit klasse Leistung der MBC. Ja, nicht so.
Nicht so. Ich glaube, hier brauchen wir wirklich keine 2 Minuten in unserem Two-Minute-Drill. 108-68. Ja, Oldenburg von Beginn an in allen Belangen überlegen. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Alen Pjanic müssen wir hervorheben.
Genau. Ich
glaub, wir werden später in der Sendung nochmal hören. 9 von 12 Dreiern versenkt, 31 Punkte. Also er ist richtig explodiert. Er kommt unter Pedro Caies richtig, richtig gut in Form, wenn man bedenkt, dass er vor gar nicht allzu langer Zeit unter Mladen Dragicic kaum eine Rolle gespielt hat.
Ja, und beim MBC ist Chris Clyburn für länger raus. Auch das dürfte dem Team sicher wehtun, aber damit ist natürlich nicht zu erklären, dass man mit 40 Punkten in Oldenburg 1 auf die Mütze bekommt. Frankfurt-Crailsheim, extrem wichtiges Spiel für beide Mannschaften, vor allem für die Hakro Merlins, die gerade dabei sind, sich so aus dem eigenen Loch rauszuschaufeln. Die hatten ja zwischendrin ein größeres Problem. Als der Trainer dann gegangen war, hatten sie ein paar Spiele in Folge verloren, lief nicht wirklich gut, alles nicht so ganz rund. Kader wurde da frisch durchgewürfelt und zwar nicht mit Neuzugängen, sondern mit Spielzeit, die einfach komplett anders verteilt wurde. Aber scheinbar hat es der neue Coach ganz gut geschafft. Crailsheim gewinnt auch dieses wichtige Spiel gegen Frankfurt und setzt sich damit so ein bisschen von den Abstiegsplätzen ab.
Auch das war irgendwie so ein 4-Punkte-Spiel. Also hätten die Frankfurter gewonnen, hätten sie gleichgezogen mit den Merlins, hätten sie sogar überholt in der Tabelle. So ist jetzt Crailsheim mit 6-9, 2 Siege vor den Frankfurtern. Also auch hier so eine Art 4-Punkte-Spiel und war ein verdienter Sieg für die Hakro Merlins. Sie waren von der ersten Minute an die bessere, die energiereichere Mannschaft, auch die tiefere Mannschaft. Frankfurter wieder nur mit einer 8er-Rotation. Daher unterm Strich verdienter Sieg für Crailsheim. Ja, auch hier geht es ein bisschen nach oben, was die Spannung im Tabellenkeller natürlich schon anheizt. War der dritte Sieg in Folge für die Hakro Merlins.
Ja, schön zu sehen, dass Fabi Black wieder mehr Minuten kriegt. 17,5 Minuten dort gespielt, ein Plus-Minus-Wert von plus 19. Das ist der beste Plus-Minus-Wert aller Spieler. Das bei so einem Sieg, das ist dann schon aussagekräftig, dass vor allem in diesen 17,5 Minuten das Spiel in die richtige Richtung tendiert ist. Übrigens, Fun Fact an der Stelle, werde ich kommende Woche, habe ich ein ganz cooles Video von ihm gefunden aus der letzten Saison vom FIBA Europe Cup, werde ich dann mal auf TikTok für euch posten. Könnt ihr mir gerne folgen bei Stucky auf TikTok. Da sieht man, warum Fabi Black so ein toller Basketballer ist. Das nur am Rande erwähnt. Da werden wir auch vielleicht den ein oder anderen das ein oder andere Zitat hier aus dem Podcast in Zukunft posten auf dieser Seite. Also guckt da gerne mal vorbei. TikTok einfach Stucky eingeben. Dann findet ihr uns dort wieder. Ansonsten, Robert, letztes Spiel, was wir noch besprechen müssen. Hamburg gegen Göttingen. Die Veolia Towers Hamburg finden noch nicht zurück in die Spur, auch mit neuem Coach nicht.
Auch nicht mit neuem Coach, dafür ab nächster Woche vielleicht mit neuem Spieler. Sie haben ja nachverpflichtet, Anthony Polite kommt von Asvel. Ein Schweizer, ja, Rookie in Europa, hat bei Asvel nur ganz wenig gespielt. Er hat es nicht richtig in die Rotation geschafft. Ich glaube, ihn werden die Hamburger gut gebrauchen können gegen Göttingen. Was wieder eine Frage der Defense. Also sie kassieren in der zweiten Halbzeit 56 Punkte von der BG und dann wird es einfach schwierig, zu Hause zu gewinnen. Auch wenn Joely Childs wieder dabei war bei den Hamburg Towers. Göttingen mit einer stocksoliden Vorstellung, die spielen das runter. Auch da wiederholen wir uns ähnlich wie bei Würzburg. Heimlich, still und leise, die BG der Standort wahrscheinlich mit den wenigsten Nebengeräuschen in der gesamten Liga, stehen jetzt bei 10 und 5 nach 15 Spieltagen. Also Chapeau auch nach Göttingen.
Ja, das war also der Two-Minute-Drill, über den wir euch über den Spieltag nochmal informiert haben, wie ihr das sonst auch von uns kennt. Und Robert, jetzt haben wir natürlich auch nochmal ein Thema, Starting Five. Da gab es ja ein paar Kandidaten mussten wir sogar rauslassen, beispielsweise auch Brandon Childress, der 37 Punkte macht, 7 Assists, aber seine Mannschaft halt am Schluss nicht gewinnt. Und das ist eins der wichtigen Credos. Gibt es das überhaupt? Den Plural davon, egal. Eine der wichtigen Themen, warum man bei uns in die Starting Five kommt, weil man seine Mannschaft eben auch zum Erfolg führt. Welche 5 hast du mit dabei?
Ja, zum Erfolg geführt hat CJ Bryce seine Mannschaft in jedem Fall. Nachdem letzte Woche ja Stan Whittaker in der Starting Five war, schafft es jetzt ein zweiter Würzburger Guard. Da hat es das ganze Trio schon mal in unsere Starting Five geschafft. Genauso wie Elias Lassisi auf der 2. von den MLP Academics, der in der Overtime wirklich entscheidende Würfe getroffen hat und einen Plus-Minus-Wert von plus 22 auflegt. Und das in einem Double-Overtime-Spiel, das ist wirklich aller Ehren wert. Dazu 18 Punkte, 9 Rebounds. Also er war, ich glaube, der Match-Winner für die Heidelberger, auch wenn man natürlich Eric Washington nicht außen vor lassen sollte. Über Alen Pjanic, glaube ich, ist genug gesagt. Wer 9 Dreier reinschweißt, für 31 Punkte, der muss in die Starting Five. Genauso wie Jorman Polas Bartolo, der heute gesagt hat, er fühlt sich noch gar nicht so alt.
Career Sind's? High übrigens mit 37.
Ja, 28 Punkte aufgelegt gegen die Bayern. Vor dem Spiel dachte man, oh, der Verteidigungsminister, das wird wichtig gegen offensivstarke Bayern. Nö, haut 28 Punkte raus. Und auf der 5 gehe ich mit Rayshon Hammonds von der BG Göttingen, 21 und 9 aufgelegt, ein 32er Effektivitätswert, plus 18 im Plus-Minus-Wert. Also er komplettiert die Starting Five um CJ Bryce, Elias Lassisi, Alen Pjanic und Jorman Polas Bartolo.
Das also unsere Starting Five hier bei Big Post Game. Und dann wollen wir natürlich noch in die Tissot Overtime eintauchen. Das ist ein Thema, das wollen wir gar nicht zu breit austreten, aber das wollen wir auf jeden Fall, dass es Erwähnung findet, weil das ist ein großer Fortschritt und steht einfach für die Sportart Basketball und für die Art und Weise, wie die Fans sind, wie die Mannschaften sind, wie insgesamt das ganze Klima, der Lifestyle ist. Robert, worum geht's?
Es geht um das Spiel Veolia Towers Hamburg gegen BG Göttingen, aber es geht nicht um die 10 Herren, die sich hier den Ball um die Ohren geworfen haben, sondern es geht um die 3. Und jetzt müssen wir aufpassen, nicht Herren in Orange, sondern Damen. Es war tatsächlich das allererste Mal in der Easy Credit BBL Geschichte, dass wir ein Schiedsrichterinnen-Trio haben. Anne Panther, Danjana Rey und Alexandra Pavlik haben diese Partie super souverän geleitet und ich glaube, das darf auf jeden Fall Erwähnung finden. Klar, alle 3 waren davor schon in der BBL aktiv. Sie haben, glaube ich, auch zu dritt schon mal in der Pro A gepfiffen, aber ich glaube, das ist einfach ein gutes Zeichen, dass im Schiedsrichterwesen auch da von der weiblichen Seite Nachwuchs kommt, dass da die Ladies sind, die sich hier in die erste Liga pfeifen und das wirklich herausragend gut gemacht haben.
Ja, und dass es dabei nicht um Geschlecht geht, sondern einfach nur um Qualität und ganz genau das wollen wir natürlich. Und an der Stelle, Robert, wir haben es kurz vor dem Podcast schon mal besprochen, was wir in der Tissot Overtime machen, dann ist uns dieses Thema gekommen. Insgesamt, finde ich, reden wir in dieser Saison, vor allem in den letzten Wochen, sehr wenig über die Schiedsrichter. Und das ist ein super gutes Thema. Auch auf Twitter ist sehr, sehr wenig über Schiedsrichterkritik zu lesen. Und ich glaube, dass das eines der großen Themen ist, die man auch mal nach vorne heben muss. Denn wenn man nicht über Schiedsrichter spricht, dann ist das immer ein sehr gutes Zeichen. Denn dann läuft vieles richtig. Ich glaube, dass das aktuell der Fall ist. Da hatten wir schon ganz andere Zeiten. Ich erinnere mich daran, dass man über viele Situationen sprechen musste. Aktuell, das soll an dieser Stelle mal erwähnt sein, haben wir da gar nichts zu diskutieren und deswegen ist es für uns, glaube ich, umso schöner. Der Sport steht im Vordergrund und genau das soll ja auch so sein.
Absolut. Also die BBL hat eine sehr, sehr gute Breite auch im Schiedsrichterwesen, das zeigt sich an jedem Spieltag und ich glaube, das wird viel zu wenig gewürdigt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir uns erinnern an die Eurobasket, an die Schiedsrichterentscheidungen, die wir dort erlebt haben, von Schiedsrichter, die natürlich auch ihr Bestes gegeben haben, aber vielleicht aus anderen Ligen kommen und da zeigt sich einfach die BBL wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und ja, das soll, darf, muss gerne so weitergehen.
So sieht's aus. In der kommenden Woche dann die MHP Riesen Ludwigsburg im entscheidenden Spiel gegen Limoges. Das Ganze läuft bei YouTube, da gerne reingucken, for free für alle. Ich werde das auf jeden Fall tun und ansonsten geht ja auch die Euroleague weiter.
Die Euroleague geht weiter und wir melden uns mit einer Sonderfolge während der Woche. So viel sei schon mal angekündigt. Wir verraten das Thema, glaube ich, noch nicht.
Nee, Jugendbasketball.
Hey, jetzt hast du das hier rausgehauen.
Jugendbasketball. Ich mach's ja nicht so groß. Ich sag nur Jugendbasketball, mehr nicht.
Okay, es gibt ein großes Event im Jugendbasketball. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, lasst uns ein Abo da auf Spotify, iTunes etc. Dann werdet ihr auf jeden Fall informiert, wenn die Folge online geht. Und ansonsten freuen wir uns, glaube ich, Stucky, beide über euer Feedback, sei es in den Podcatchern, sei es persönlich. Sagt uns Bescheid. podcast@big-basketball.de.
So sieht's aus. Guckt viel Basketball, bleibt sportlich und bis nächste Woche. Ciao, ciao.